Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Mit diesem Wort aus dem Prolog des Johannesevangeliums begrüße ich Sie, liebe Gemeinde, ganz herzlich im Gottesdienst am zweiten Sonntag nach Epiphanias. Wenn wir heute Morgen hier in der Kirche miteinander Gottesdienst feiern, dann haben wir Anteil an Gottes Fülle, Anteil an Gottes Gnade und an seiner Gegenwart. Aber wer ist dieser Gott für uns? Davon schreibt der Apostel Paulus im Predigttext, über den wir heute nachdenken werden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, Dank für das Wort, dem beides entspringt. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. So lag auf erstem Gras erster Tau. Dank für die Spuren Gottes im Garten. Grünende Frische. Vollkommenes Blau. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht. Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen. Wieder erschaffen, grüßt uns sein Licht. Der Herr ist freundlich, und seine Gnade währet ewig, und seine Wahrheit für und für. Wirklich? Nicht immer fühlt es sich so an. Im Gegenteil, dann spüren wir wenig von Gottes Freundlichkeit und Gnade in unserem Leben. Für diesen Zweifel bitten wir ihn um sein Erbarmen. Kyrie eleison, Kyrie. Ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Tatsächlich, manchmal sind die großen Taten Gottes zwischen den Kleinigkeiten unseres Lebens verborgen. Dann begleitet Gott uns auch in unseren schwierigen Zeiten. Denn sein Sohn hat uns versprochen, dass er immer bei uns ist. Lob und Dank dafür.
Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Wo
Herr Jesus Christus, wir freuen uns über deine Geburt. Du bist zu uns Menschen in unsere Dunkelheit gekommen, damit es hell wird bei uns. So lass uns erfahren, dass du neue Freude wachsen lässt aus der Trauer, Frieden schaffst im Streit, Vergebung in der Schuld, Vertrauen in der Hoffnungslosigkeit. Schenke uns die Zuversicht, dass unser Leben allen Widrigkeiten zum Trotz doch gelingt. Auf dich hoffen wir in Zeit und Ewigkeit. Amen. Gott verstehen oder ihn sogar sehen können, das hätten sich wohl auch die Christen der jungen Gemeinde in Korinth gewünscht. Schon um besser erklären zu können, was es mit dem Gott und mit unserem Glauben auf sich hat. Aber wie schon der kleine Prinz in dem gleichnamigen Buch von Antoine de Saint-Exupéry sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Auch Gott kann man nur verstehen, wer mit den Augen des Herzens sieht, erklärt der Apostel Paulus. Aber die gute Nachricht ist, was andere Menschen weder verstehen noch sehen können, ist Christen durch den Heiligen Geist ins Herz gegeben. So schreibt es Paulus im 2. Kapitel des Korintherbriefes in den Versen 1 bis 10. Das ist auch der Predigttext für diesen Sonntag.
Ich lese eine Übersetzung aus der Bibel Hoffnung für alle. Und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Liebe Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, die bisher verborgen war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Dennoch erkennt jeder im Glauben gereifte Christ, wie wahr und voller Weisheit unsere Botschaft ist. Es ist zwar nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die ihrer Machthaber, aber die Welt mit all ihrer Macht vergeht ohnehin. Die Weisheit jedoch, die wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Sie bleibt ein Geheimnis und vor den Augen der Welt verborgen. Und doch hat Gott noch, ehe er die Welt schuf, beschlossen, uns an seiner Weisheit und Herrlichkeit teilhaben zu lassen. Von den Herrschern dieser Welt hat das keiner erkannt. Sonst hätten sie Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht ans Kreuz geschlagen. Es ist vielmehr das eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Amen. Auf die gehörte Schriftlesung wollen wir Antwort geben, indem wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Christus, das Licht der Welt. Welch ein Grund zur Freude. In unser Dunkel kam er als ein Bruder. Wer ihm begegnet, der sieht auch den Vater. Ehre sei Gott dem Herrn. Gebt Gott die Ehre. Hier ist Grund zur Freude. Freut euch am Vater. Freut euch am Sohne. Freut euch am Geiste. Denn wir sind gerettet. Ehre sei Gott dem Herrn.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, einmal im Jahr, meistens im Februar, treffen sich die Lektoren und Predikanten unseres Sprengels zu ihrer Jahrestagung in Holzhausen. Jedes Jahr gibt es für uns ein interessantes und auch immer wichtiges Thema. Vor ein paar Jahren ging es, das liegt sehr nahe, da ging es um das Predigen. Woher und wie bekommen wir als nicht ausgebildete Theologen, woher bekommen wir eigentlich unsere Predigtgedanken? Wie mache ich solch eine Predigt? Wie schreibe ich sie? Und vor allen Dingen, wie trage ich sie im Gottesdienst vor? Spreche ich laut, spreche ich leise, was mache ich mit den Händen, wo bleibe ich damit? muss die Jacke zu sein, muss sie offen sein, mit oder ohne Krawatte, das ist alles ganz wichtig. Und dann gibt es Referenten, die uns genau erklären, wie es zu laufen hat. Abends, wenn also dieser ernsthafte Teil beendet ist, treffen wir uns in der Schmiede zum gemütlichen Beisammensein. Und der Referent, der uns eben durch diesen Tag geführt hatte, erzählte dann eine recht lustige Anekdote. Er erzählt Folgendes: Eine fromme Dame trifft den Pastor am Tag nach seiner Predigt, also wahrscheinlich am Montag, und sagt zu ihm: Nach ihrer letzten Predigt habe ich die halbe Nacht nicht schlafen können. Antwortet der Pastor geschmeichelt, dann hat meine Predigt einen ganz tollen Eindruck auf Sie gemacht. Sie waren richtig begeistert. Mensch, Mama, wie schön, dass ich das mal von Ihnen höre. Ganz im Gegenteil, sagt die Dame, ich bin bei Ihrer Predigt eingeschlafen. Und wenn ich am Tag schlafe, dann liege ich die halbe Nacht wach. Oje. Was die Dame beklagt, soll ja tatsächlich leider manchmal vorkommen. Eine Gemeinde, so erzählte der Referent dann eben auch noch, das war wohl der ernsthafte Teil an seiner Anekdote, dann erzählte er von einer Gemeinde, die hatte ein Werbeplakat entwickelt und darauf stand: Kirchenschlaf ist der gesündeste, kommen Sie zu uns. Soweit die Anekdote dieses Referenten damals in Gotzhausen. Liebe Gemeinde, der erste Kirchenschläfer überhaupt, von dem wir wissen, war ein junger Mann aus Troas. Das ist eine kleine Stadt in einer kleinen asiatischen Küste. Und in der biblischen Apostelgeschichte wird erzählt, dass er bei einer Predigt des Apostels Paulus fest eingeschlafen ist. Dass sich der Vorfall ausgerechnet bei einer Paulus-Predigt ereignet hatte, das war eigentlich keine Überraschung. Denn der Apostel genoss als Prediger seinerzeit nicht gerade den besten Ruf. Er sprach stockend, er sprach umständlich und so stellte er seine Zuhörer immer wieder auf eine harte Probe. So gewann er sich auch in den Briefen Ausdrücke, wir haben das gerade in der Lesung wieder gehört, so gewandt und so geschickt und so geschliffen er sich dort auch auszudrücken wusste, so ungeschickt war er eben in seiner mündlichen Vortragsart und Weise. Er wusste das selbst allzu gut und er litt auch darunter. Gläubige, die bis dahin nur seine Briefe kannten, also nur das, was er geschrieben hatte, die waren ganz erstaunt, wie schüchtern, ja, wie beinahe scheu dieser große Referent, eigentlich dieser Mann Gottes, in großen Versammlungen oder in größeren Versammlungen auftrat. Auch sein Äußeres war nun alles andere als einladend. Paulus reiste ja durch die Welt, damals in dieser kleinasiatischen Welt, um das Wort Christi, um das Evangelium zu verkünden. Und das war damals natürlich sehr viel anstrengender als heute. Und diese ständigen Anstrengungen und Aufregungen seiner Missionstätigkeit, die hatten in seinem Gesicht ganz tiefe Spuren hinterlassen. Und das in einer Zeit, in der auf die persönliche Aura, das gute Aussehen und auf die geschickte und gute Sprachbegabung ganz viel Wert gelegt wurde. Im Römischen Reich war Rhetorik ein eigenes Lehrfach. Ein brillanter Redner stand in einem ganz hohen Ansehen. Im Vergleich mit ihnen konnte Paulus da natürlich überhaupt nicht mithalten. Und das schmälerte auf die Dauer sein Ansehen, seinen Ruf, eben auch in dieser Stadt in Korinth, die er ja vor Jahren, vielen Jahren selbst gegründet hatte. Andere Prediger mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein, aber auch mit recht fragwürdigen Heilslehren, liefen ihm den Rang und den Ruf zunehmend ab und sie gefährdeten seine christliche Botschaft. Paulus kam dies aus der Ferne. Der hat das gemerkt natürlich und er hat darauf sehr engagiert gereagiert mit dem Brief, aus dem wir gerade in der Lesung einen Ausschnitt gehört haben. Seine Beunruhigung kommt da sehr gut zum Ausdruck. Wie geht das eigentlich weiter in dieser Gemeinde in Korinth, wenn ich ständig da bin und ihnen das Wort Gottes erklären kann? Und eben in einem längeren Brief, aus dem wir gerade diesen Abschnitt gehört haben, da versucht er, die Gemeinde in Korinth für sein Evangelium zurückzugewinnen. Und ich finde es ganz bemerkenswert, wie ehrlich Paulus sich hier äußert. Er steht ganz offen zu seiner Schwäche. Heutzutage traut sich das, glaube ich, niemand mehr. Souveränität ist allenthalben gefragt. Ein unaufgeregtes, selbstsicheres Auftreten, das ist wichtig. Darauf kommt es an. Wer das nicht mitbringt, wer in Mimik und Gestik zittrig und unsicher wird, der ist zugleich unten durch bei vielen Zuhörern. Paulus jedoch, der hält mit seinen persönlichen Defiziten, wir haben das gerade gehört, nicht hinter den Berg. Er bekennt sich zu seinem ungeschickten Auftreten, zu seinem schwierigen Reden und eben bekennt er sich auch zu seiner Angst, vor einer großen Versammlung gut und geschliffen aufzutreten. Aber nicht nur das. Er bringt dieses Defizit, diesen Mangel, den er zugibt, er bringt ihn in Verbindung mit seiner christlichen Botschaft. Und darauf kommt es ihm an. Er schreibt an einer ganz wichtigen Stelle in dem Text: Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Das heißt, im Mittelpunkt des Evangeliums von Paulus, da steht eben kein starker Held, sondern ein in den Augen der Welt gescheiterter und gekreuzigter Mensch. Und diesen totalen Verlierer, den präsentiert der Apostel allen Ernstes der antiken Welt als Herrn und Erlöser. Erstaunlich finde ich es nicht, dass er damit überwiegend auf Ablehnung stößt. Erstaunlich ist vielmehr, dass er überall Anhänger und Hörer, Zuhörer für seine Botschaft findet. Paulus macht daraus überhaupt keinen Hehl, dass dieses Evangelium, das er verkündet, doch ein wenig widersinnig anmutet. Wohl wahr, denn dem gesunden Menschenverstand ist es doch absolut nicht klar zu machen, nicht plausibel zu machen, dass ein verfolgter Mensch, ein am Kreuz gestorbener Mensch, dass der Erlöser der Welt sein soll. Das war damals nicht zu vermitteln, das ist vielleicht auch heute schwierig zu vermitteln, aber Paulus sagt, das steht im Mittelpunkt unseres Evangeliums. Alles andere ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist einzig und allein, dass ihr glaubt und dass ihr wisst, Jesus, der Gekreuzigte, der ist nicht nur damals gestorben, er ist auch für uns Menschen heute gestorben und wir haben Anteil an seiner Herrlichkeit. Vielleicht, liebe Gemeinde, das sage ich ausdrücklich, ist das die Menschen damals sehr schwer gefallen zu glauben und vielleicht auch uns heute. Kann sein. Ich weiß es nicht genau, aber es kann ja durchaus sein, dass jemand auch Zweifel hat an dieser Botschaft. Aber für Paulus ist das die entscheidende Geschichte, die entscheidende frohe Botschaft. Damals wie heute, so glaube ich, ich habe es gerade versucht zu erklären, verachtet die Welt Verlierer. Sie ist verliebt in den Erfolg. Und die Massenmedien unserer Zeit gerade heute, sie befeuern das natürlich ganz besonders. Schon die Titel diverser Fernsehformate sind vielsagend. Am nächsten Samstag, so habe ich gelesen, sucht Deutschland auf RTL den neuen Superstar. Anfang Februar beginnt Heidi Klum wieder ihre Suche nach Germany's Next Topmodel. All diese Castingshows erfreuen sich beim Publikum gerade in den privaten Fernsehsendern großer Beliebtheit und sie bescheren den Sendern große Einschaltquoten. Wer Karriere machen will, der muss gut aussehen, der muss gut reden können, der darf keine Schwachheit zeigen. Sonst muss er sich bei diesen Casting-Shows überhaupt nicht bewerben. Und ich denke, Paulus, wenn er damals solch eine Casting-Show hätte mitmachen müssen, der hätte auch nichts zu lernen gehabt. Für unsere Gesellschaft wäre er, dieser Paulus, wahrscheinlich eine Zumutung. Und im Grunde empfand er das damals auch schon selbst so. An einer Stelle, an einer ganz anderen Stelle in diesem Brief, da schreibt er: Wir sind der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht bis heute. Krasser, finde ich, krasser und schonungsloser kann man seine persönlichen Defizite, seine Schwierigkeiten doch überhaupt nicht beschreiben und ausdrücken. Aber ungeachtet aller Widerstände wirkt der Apostel Paulus von seiner zentralen Botschaft nicht ab und er stellt sich immer wieder in den Dienst, alle Widrigkeiten, alle gesundheitlichen Schwierigkeiten zum Trotz. Er beharrt darauf, nichts anderes zu wissen und auch nichts anderes verkündigen zu müssen, als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das ist für ihn wichtig. Darin liegt für ihn die Weisheit Gottes. Das ist alles, das tiefe Geheimnis, das sich aber nur demjenigen erschließt, dem es der Heilige Geist offenbart. Wenn Sie es nicht auch seltsam, liebe Gemeinde, dass Paulus sich für das irdische Leben Jesu, abgesehen eben von der Tatsache der Kreuzigung, nicht sonderlich interessiert. Er konzentriert sich einzig und allein in seinen Briefen und auch in diesem Predigtext einzig und allein darauf, dass der Gekreuzigte nicht im Tod geblieben ist, dass dieser Gekreuzigte Jesus auferstanden ist von dem Tod. Das ist für ihn das Entscheidende. Und alles andere ist im Vergleich dazu völlig nebensächlich. Kreuz ist Trumpf. So könnte man das, was Paulus ausdrücken will, eben auch umschreiben. Auf diese knappe Formel, Kreuz ist Trumpf, lässt sich sein ganzes Evangelium bringen. Übrigens, ein weiterer Grund, weshalb seine Predigten auf viele Hörerinnen und Hörer zu damaligen Zeit öde, vielleicht auch langweilig wirken mussten. Er sprach kaum von dem, was Jesus sonst noch getan hat und was er sonst noch erlebt hat. Kein Wunder also, dass ihm viele Hörer nicht folgen konnten und einschliefen. Bis zum heutigen Tag sind die Paulusbriefe eine echte Herausforderung. Mit den Evangelien, die sich der Lebensbeschreibung Jesu widmen, tun wir uns um vieles leichter. Das können Sie, wenn Sie einmal in der Bibel lesen, auch selbst ganz gut nachvollziehen. Wenn Sie diese Paulusbriefe lesen, mir geht es zumindest so, gerade in der Luther-Übersetzung, da muss ich schon zwei, dreimal lesen, bevor ich den Gedankengang überhaupt verstanden habe. Wir haben gerade die Übersetzung aus Hoffnung für alle gehört. Die war schon um sehr viel leichter zu verstehen als diese Luther-Übersetzung. Aber trotzdem haben Sie wirklich von Anfang, vom ersten bis zum letzten Wort alles hundertprozentig richtig verstanden? Frage. Ich habe ja meine Schwierigkeiten gelegentlich. Aber wenn Sie die Gleichnisse Jesu aus dem Neuen Testament lesen, dann gehen die Ihnen sofort ein. Da brauchen Sie nicht zwei, dreimal zu lesen, bevor Sie sie verstanden haben. Evangelium für heute wäre gewesen die Geschichte, in der Jesus aus Wasser Wein macht. Diesen Text liest man einmal und dann hat man ihn verstanden, alles klar, wunderbar. Und daraus kann man dann eben auch die frohe Botschaft ableiten. Bei solch einem Predigtext wie heute, bei diesem Paulus-Text, ist das sehr viel leichter. Und darum kommt es eben darauf an, die Kernbotschaft des Paulus, dieses Apostels, klar und deutlich zu benennen. Liebe Leute, ihr müsst alles vergessen, aber denkt daran, dieser Jesus, dieser gekreuzigte Mensch, der ist das Heil der Welt. Und weil er auch für uns auferstanden ist, darum glauben wir an ihn und darum wissen wir, auch für uns, wenn wir gestorben sind, ist nicht alles vorbei. Er hat uns einen Platz in seinem Himmelreich, in seiner Herrlichkeit reserviert. Paulus sagt, wenn ihr das wisst und wenn ihr das glaubt, dann ist alles gut, alles andere könnt ihr getrost vergessen. Ja, auf der einen Seite ist das so, auf der anderen Seite, das Kreuz erregt natürlich Anstoß. Aber für Paulus ist dieses Kreuz eben auch ein ganz, ganz starker Trost, eine ganz starke Hoffnung. Wenn der Sohn Gottes sich selbst so offensichtlich auf die Seite der Verlierer stellt, dann müssen wir uns heute doch auch nicht permanent beweisen, wie toll und wie perfekt wir sind. Dann dürfen wir auf alle Selbstdarstellung verzichten und wir können auch ganz offen und ganz ehrlich zu unseren Fehlern stehen. Dann sind wir auch mit unseren Unvollkommenheiten für Gott immer wieder brauchbar und gute Botschafter seines Evangeliums. Der Blick auf das Kreuz Christi kann helfen, in der Selbsteinschätzung das rechte Maß zu finden und auf Profilierungssucht zu verzichten. Paulus ist dafür ein gutes Beispiel. Das Wohl und die Anerkennung anderer, der Wunsch, ein Superstar zu sein, das haben wir, wenn wir Paulus glauben, überhaupt nicht nötig. Denn die Wahrheit über unser Leben ist nun mal, dass wir auf Gottes Erbarmen angewiesen sind und, Gott sei Dank, dass wir eben auch auf sein Erbarmen, auf seine Gnade hoffen dürfen. Dafür, sagt Paulus, genau dafür und nur dafür steht das Kreuz Christi. Insofern ist dieses Kreuz ein Zeichen der Hoffnung. Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade und Gnade. Das ist der Wochenspruch, der uns durch die kommenden Tage begleitet. Liebe Gemeinde, ich bin Paulus sehr dankbar für seine offenen Worte. Einmal dafür, dass er sich zu seinen Defiziten bekennt. Aussehen, Sprache, Rhetorik, alles und alles ist nicht so toll, aber glaubt an die Botschaft, die ich euch zu verkünden habe. Christus, der Gekreuzigte, das ist unser Heil, das ist die Botschaft an diesem Sonntag. Der Gekreuzigte, der Auferstandene, ist auch für uns hier und heute auferstanden und er verspricht uns ein Weiterleben in seiner Herrlichkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Jesus, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier. Ach, wie lang, ach lange, ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst Liebers werden. Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr betrüben lauter Freude sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesus, meine Freude. Die Abkündigung, liebe Gemeinde. Die Kollekte am 9. Januar erbrachte für die Weltmission 14 Euro. Am letzten Sonntag, am 16. Januar, wurden bei der Verabschiedung von Pastor Kosti 34,16 Euro gesammelt. Und wir laden ganz herzlich ein zum Gottesdienst am nächsten Sonntag um 10 Uhr mit Lektorin Herma de Boer. Und dann beleitet sie der Posaunenchor hier durch den Gottesdienst. Wir singen das nächste Lied, oder wir hören das nächste Lied. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Das ist das Gute, die frohe Botschaft heute Morgen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde, erzählet's den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Jesus ist kommen, sagt's aller Welt Enden. Eilet, ach eilet zum Gnadenpanier. Schwöret die Treue mit Herzen und Händen. Sprechet, wir leben und sterben mit dir. Amen, o Jesu, du wollst uns vollenden. Jesus ist kommen, sagt's aller Welt Enden. Und nun lasst uns miteinander und füreinander beten. Du Gott des Friedens, vor dir denken wir an alle, die in Unfrieden leben, denen Gewalt angetan wird, die um ihr Leben fürchten, die sich mit Hass konfrontiert sehen, die an neuen Orten Schutz suchen. Du Gott der Gerechtigkeit, vor dir denken wir an alle, die unter Ungerechtigkeit leiden, die ausgegrenzt werden aus unserer Gemeinschaft, die benachteiligt sind, die keine Perspektive haben für sich und ihre Familien. Du Gott der Liebe, vor dir denken wir an alle, die einsam sind, die am Rand der Gesellschaft leben, die herausgefallen sind aus ihren Beziehungen, die nicht wissen, wo sie hingehören. Du Gott des Trostes, vor dir denken wir an alle, die traurig sind, die Angst haben vor Schicksalsschlägen und dem Tod, die um verstorbene Angehörige trauern. Du Gott der Barmherzigkeit, du bist in Jesus Christus allen Menschen erschienen. Als hilfloses Kind in der Krippe bist du zu uns gekommen, um uns zu versöhnen, um der Welt Frieden und Gerechtigkeit zu bringen. Allmächtiger und gütiger Gott, schau uns an, begleite und behüte uns in diesem neuen Jahr. Amen. Lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin in diesen Sonntag und in die kommende Woche, begleitet, behütet und gestärkt vom Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.